Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Yeah, los geht's, wenn Wasser eine Stimme hätte. Dann wäre es zwei Stimmen. Nämlich die Stimme von Anka Trigoni und die von
Nito Torres.
Jawohl, das bin ich. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims, Ams, Ebertbad herum, die Welt im Allgemeinen, Oberhausen sowieso und um alles, was mit Wasser und Dingen zu tun hat. Wir haben draußen Regen, Regen, Regen. Das ist eigentlich so eine Blech.
Boah, Nito, was ist denn los da draußen?
Ich weiß es nicht. Wir hatten vor zwei Tagen hatten wir mal einen Sonnenschein. Das fand ich ganz schön persönlich.
Da war ich nicht da.
Wo warst denn du da?
Das weiß ich nicht, aber da war ich nicht hier. Ich habe keine Sonne gesehen, seit Ewigkeiten nicht.
Doch, wir hatten vor zwei Tagen so einen halben Tag mit Sonne. Ich erinnere mich daran, weil ich bin raus in meinen Garten gegangen und gedacht, ich muss den Maulwurf bekämpfen gehen.
Ah ja.
Also, ja, mal sehen, ob ich irgendwann, ich habe jetzt so einen Zettel bekommen von einem Gartenunternehmen, die haben wahrscheinlich meinen Vorgarten gesehen und sich gedacht, der Mann braucht Hilfe.
Das geht so nicht.
Das geht so nicht, mal sehen, was passiert. Naja, und mal abgesehen von dem ganzen, von dem blöden Wetter, meine Große ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, Papa, die Brandmauer ist gefallen.
Oh Gott.
Und das hat wirklich, am Wochenende gehen die nach Essen auf eine Demo.
Ja,
meine Mädels.
Das ist toll.
Ich kann nicht, ich muss arbeiten.
Logisch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist einfach so, ich bin traurig, wütend, verzweifelt,
ich weiß auch nicht, ich habe ja nichts von dem Mann erwartet, ne? Aber
das auch
das,
nicht.
Das hätte ich auch nicht von dem erwartet.
Nein.
Echt nicht. So eine Drecksau. Naja.
Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch irgendwie Taktik. Also das Einzige, was ich mir noch vorstelle, oder nein, was ich hoffe, ist, dass er dadurch versucht, der AfD Stimmen zu klauen. Und dadurch.
Er wird der AfD Stimmen klauen, weil bis jetzt waren ja alle Versuche, sich da so weit anzubiedern und diese rechte Scheiße nachzumachen, die waren ja alle immer halbherzig.
Ja.
Er macht das jetzt mit Vollgas, aber er muss ja auch keine Konsequenz fürchten.
Nein.
Außer, dass er gewählt wird.
Ja.
Weil er muss ja, das ist ja alles grundgesetzwidrig, es ist EU-gesetzwidrig.
Ja,
total. Er kann nichts davon durchsetzen.
Nein.
Er kann nichts davon durchsetzen.
Zum Glück. Es ist gruselig.
Hast du mal das Fischer-Protokoll? Mhm. Sagt dir das was? Das Fischer-Protokoll ist, das war einer, der das menschliche Miteinander erforscht, okay. Ja? So. Wie die Birkenbiel oder diese Menschen, die so Sozialforscher sind. So, Verhaltensforscher. Der hat, ich meine, es war in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, als der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war und die Atombedrohung so hoch war, die nukleare Bedrohung so hoch war, hat der das Fischer-Protokoll erfunden. Und die Theorie aufgestellt, dass der Code oder der Schlüssel, der es einem Menschen möglich macht, eine Atombombe zu zünden, dass der in einem anderen Menschen drin sein muss. Das heißt, der Präsident, in dem Fall jetzt zum Beispiel die Föhnfrisur, ich habe neulich so einen Simpsons-Film gesehen, da wurde, oder war das Simpsons? Nee, Family Guy war das, Family Guy. Da wurde der in so eine, wurde die Frisur wurde in so einer Zuckerwattemaschine gemacht. dann hatte er seine Frisur, das war sehr schön. So. Also der muss einen anderen Menschen töten, um aus ihm diesen Code rauszuholen. Und zwar selber.
Um die
Hemmschwelle größer zu machen. Man drückt nicht einfach anonym auf den Knopf oder weist irgendwas an, sondern er muss selber diesen anderen Menschen aufschneiden.
Ja, aber ich meine, ist bei so jemandem wie Putin, du glaubst doch nicht, das ist doch für den, ist das doch...
Das weiß ich nicht, ist das so? Der erschießt Bären, aber würde der jetzt, was weiß ich, seinem...
Hast du dem mal in die Augen geguckt? Ich glaube nicht, dass der so ein großes Problem damit hätte.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich sage mal so, ich glaube ja immer an das Gute im Menschen.
Das ist so schön, Nito.
Aber dass ich jetzt meinem Nächsten, das ist, weißt du, es gibt so
ja,
einen...
Ja, du, aber nein, du aber bist stell ja auch vor, kein Machtpolitiker.
Stell dir mal bitte vor, ja, also wir wissen ja alle bei Star Trek zum Beispiel, immer der in der roten Uniform.
Eine total realistische Situation, ja, ich bin dabei.
Immer der in der roten Uniform überlebt nicht, das ist so. Ja, die gehen dann auf Landungs, die gehen dann, machen dann die Landung und dann... Es ist so, so. Und jetzt stell dir vor, es gibt einen... Dude im Weißen Haus, der ist nur dafür da, dass er im Fall der Fälle
aufgeschlitzt wird
und dann
wer bewirbt sich denn da?
Was weiß ich, keine Ahnung, es gibt immer irgendwelche Deppen.
Ich opfer mich für mein Vaterland, sowas, ne?
Keine Ahnung.
Ja, okay. Mhm.
Auf jeden Fall war das ein ernstzunehmender Vorschlag damals von diesem Fischer?
Es ist doch sowieso.
Wie viel Macht gibt man einer Person?
Es ist doch also ich finde immer, also es ist alles, was gerade passiert ist, sowieso ist wahnsinnig schrecklich und Krieg ist sowieso ganz furchtbar. Aber wenn man sich davon mal so ein bisschen distanziert und sich das von außen anguckt, denkst, also ihr meint das ernst, ne? Ihr seid erwachsene Menschen, mhm, und eure Strategie ist es einfach, sich gegenseitig zu erschießen. Im Ernst, das ist eine Lösung. Ich finde das so absurd, dass das überhaupt passiert immer noch auf unserer Welt. Das ist so, du denkst, ihr macht da einen auf, weiß ich nicht, KI und den ganzen Scheiß. Wir sind so hoch, also auf allen Ebenen, und dann sagt man, nee, das ist die Lösung. Das ist eine richtig gute Idee. Wir machen Krieg. Das ist so.
Und wer bestimmt das?
Männer?
Mal abgesehen von Männern, natürlich, ja, klar. Frauen würden das auch bestimmen, im Zweifelsfall.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Aber Männer, aber vor allen Dingen Männer, die nicht mehr zur Waffe greifen müssen.
Ja, das kommt noch dazu. Das. Ja, die reiten nicht mit in den Krieg.
Nee, um Gottes Willen. Naja.
Selbst die Soldaten sind ja, ist es ja alles wahnsinnig Hightech-mäßig in den meisten Fällen. Also nicht überall, aber es ist einfach, es ist wirklich.
Also eigentlich müsste man, wenn man jetzt die KI weiterentwickelt, müsste man eigentlich nur so Programme laufen lassen, die sich gar nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Also wo die nur so das als Programm unter sich ausmachen, das aber auch in einer Milliardstel Sekunde.
Ja, und da wird alles verhandelt.
Ja. und es wird
gerecht und fair und.
Es sind alle Menschen, die ja eh schon, wir werden ja alle überwacht, wir sind ja auch alle gechippt, wie wir ja alle wissen. Und so.
Und bei Facebook.
Und wir sind alle bei Facebook, genau. Und X und Schnicks und was auch immer. Ja. Oder wir halten uns davon fern, haben aber alle ein iPhone.
Mhm.
Wie auch immer. Auf jeden Fall, jeder weiß alles über jeden. Da gibt es dieses große Rechenzentrum. Weißt du, das eine im Westen, das andere im Osten. Und dann wird das genau ausgerechnet, wenn jetzt wirklich alle. Also wenn alle Westler allen Ostlern auf die Nase hauen würden, dann würde Folgendes passieren. Weißt du? Mhm. Dass alles so ausgerechnet ist. Und dann
braucht man es auch nicht mehr machen.
Muss man gar nicht mehr machen. Dann sagen einfach so, Sieger.
Gewonnen.
Und der andere sagt, ja, hast recht. Ne?
Ja. Also, steht ja da.
Steht ja da. Ja. Ich hab's auf Facebook gelesen. Stimmt.
Oh ja, das wäre doch was.
Ja, super Start in den Podcast. Geiles Thema. Ach komm, wir reden über was Schönes.
Was denn? Gute Nachrichten Schokolade. Oder Schokolade? Wir Schokolade. Nehmen Schokolade, wir haben mich Geschenke
wir
gekriegt,
haben, wir
Leute.
Haben Geschenke gekriegt.
Und zwar
okay,
wieder.
Ich muss vorher, ganz kurz, bevor wir das Geschenk auspacken, muss ich auspacken, dass ich ja bei dem anderen Geschenk war. Ich war ja in Hünxe bei Plan B und habe mir das angeschaut. Es war an dem Tag, ich sag's wie es ist, ich habe denen aber auch schon gesagt, das wissen die, ich hatte keinen Bock, ich habe am Mittag gesagt, nicht weil ich nicht dahin fahren wollte, sondern das war wieder so einer von diesen Tagen. Und dann dachte ich, na gut, komm, Arschlecken, fahr hin, was ist das Schlimmste, was passieren kann, sagt meine Therapeutin. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Im schlimmsten Fall sitze ich da und denke, ach, ich glaube, ich muss gleich wieder gehen.
Oh, guck mal, meine Therapeutin sagte mal, und ist jemand dabei gestorben? Und ich sage, nein, ja, dann ist es auch nicht so schlimm. Das
vielleicht kennen die sich. Auf jeden Fall war ich in Hünxe bei Plan B. So, das ist so eine Bürgergemeinschaftsgeschichte. Die singen alle zusammen, machen Musik zusammen. Und einmal im Jahr gibt es dann Aufführungen. Und das ist immer, ja. So, und dann kam ich da an. Ich war natürlich zu spät, weil ich das nicht gefunden habe.
Ja.
Die Ortsangabe war ein wenig irritierend. Auf jeden Fall irgendwann war ich, keine Ahnung, kurz nach dem Anfang war ich dann da und habe mich so in den Gang reingestellt und geguckt. Und ich dachte, oh geil, guck mal, hier stehe ich super, weil dann kann ich gleich abhauen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Und dann stand ich da und dann kamen die natürlich in Sekunde 4 an mir vorbeigelaufen. Und sagten, oh, der Herr Torres ist da, alles ist ja toll, wir haben Platz für Sie, gleich in der ersten Reihe.
Yay.
Und dann sitzt es in der ersten Reihe und du denkst, oh, okay, ich kann gar nicht weg, im Zweifelsfall. Und das Schöne war, ich wollte gar nicht weg, weil es war wirklich sehr unterhaltsam. Ne? Also ne, wir reden jetzt hier von so einer Bürgergemeinschaftsdingsbums und die wissen alle, was sie tun da. Aber es war sehr unterhaltsam und ich bin auch in der Pause, hatte ich gar keinen Drang, mich zu verpinkeln, sondern ich hatte echt Spaß.
Oh, wie schön.
Dann sage ich jetzt mal nochmal Danke für die Einladung und wenn ihr das im nächsten Jahr wieder macht, hebt mir einen Ehrenplatz auf, ich komme. Also wenn ich kann dann, wenn ich dann nicht was anderes zu tun habe. Aber da komme ich gerne nochmal hin, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Danke für die Einladung. So, Schokolade.
Schokolade, also ihr erinnert euch, wir haben mal so eine ASMR-Folge gemacht, wo wir in Kekse gebissen haben. Sowas machen wir jetzt wieder.
Ja.
Aber erst, hier, ihr hört es schon knistern.
Erstmal auspacken.
Hunde, ab ins Bett. Alle wieder zurück, ist nichts für euch. Ihr sterbt davon, sofort.
Dazu muss man sagen, dass ja jetzt der Geburtstag von Frau Jahnke war.
Oh, das war so toll, oder?
Ja,
war das es. War wirklich, das war doch wirklich auch ein historisch wertvoller Moment, den wir da alle miterlebt haben.
Unbedingt.
Also.
Erstmal nach 20 Jahren die Misfits wieder zusammen auf der Bühne, haben ein Lied gesungen gemeinsam.
Ja.
Und die ganzen Damen waren alle fantastisch, haben Gerburg abgefeiert, die Zuschauer haben Gerburg abgefeiert. Es war wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, 4 oder 5 Mal geweint.
Mindestens, ja.
Weil es so rührend war.
Ja, es war eine unglaubliche Leistungsshow da auf der Bühne. Es waren wirklich wahnsinnig tolle Künstlerinnen da. Alle haben was miteinander gemacht. Es war einfach bombastisch.
Auch Künstlerinnen, die ich noch nie gesehen habe vorher live.
Echt?
Clara, Maria
habe
ich noch nicht live gesehen. Anka habe ich noch nie live gesehen. Die Zucchini Sisters habe ich noch nie live gesehen vorher. Und das war alles großartig, das war alles ganz toll, es war eine tolle Mischung und ja, war ein super Abend, war wirklich ein schöner, schöner Abend.
Das fand ich auch. So, und an diesem Abend haben wir nämlich auch noch Schokolade geschenkt bekommen.
Genau.
Pass auf, ich lese mal vor, ne?
Lies vor.
Liebe Ann-Kathrin, lieber Nito, ihr wünscht euch Geschenke, Süßes, was zum Knabbern, gut, hiermit soll euer Wunsch ein klein wenig erfüllt werden, ein Beiapper Süßigkeiten zum Verkosten. Liebe Grüße, Silvia. Ah, sie wünscht sich auch eine ASMR-Sequenz. Da haben wir ja gerade schon mit angefangen. Ja,
perfekt, dann sind wir doch.
Soll ich da mal reingreifen einfach?
Ich bitte darum. Was wir alles haben. Wir sind in der Wunscherfüllung einfach schon in der Zeit nach vorne gereist.
Wir haben quasi Ovomaltine, Ovotine Kekse. Die kenne ich nicht.
Kenne ich auch nicht. Steht da noch drauf, to smile.
Oh, das sieht richtig gut aus.
Oh.
Das sieht richtig gut aus. Ich weiß nicht, was es ist.
Vern Lee Popcorn Style.
Ab.
Also, das sieht aus wie Schweizer Schokolade. Mit so krokant und Popcorn.
Ich will das, ich will das, ich will das.
Was ist das? Was ist
Peanut
das?
Peanut Hazelnut Milk Chocolate Pretzels.
Oh. Brezeln mit Schokolade.
Oh, und meine Lieblingsdinger sind wieder dabei.
Yay! Brezeln und Schokolade. Weißt du, hast du das mal gegessen?
Ja, unglaublich lecker.
Oh, Wahnsinn,
ja.
Was ist das für eine Frage?
Damit fangen wir auch an.
Oder? Okay, alles klar. Damit fangen wir an. Sehr schön.
Mach das mal an. Nito, bitte.
Ja.
Wie sehen die aus?
Aha.
Huch, die sehen ja aus wie Hundeleckerchen.
Die Schokolade ist da drin.
Okay.
Oh, die riechen mal, die riechen so. Die riechen schon so schokoladig.
Mmh. Mmh, das finde ich gut.
Das ist aber auch sowas, weißt du, wo du dann 3 Sekunden sind die weg.
Mmh. Was machen wir jetzt auch?
Aber die sind schon mal super. Mr. Nuts. Brezel Mini Bites.
Ich würde sagen, die hier, oder?
Ja.
Wären die Popcorn-Style?
Ja, ja, unbedingt.
Oh ja.
Ach guck mal, hier ist ja auch vorne drauf, dass die Schokolade drin ist. Okay. So, die sind jetzt dreieckig. Da sind so
crispy
krokant,
Sachen drauf,
crispy
ja.
Sachen drauf. Schokolade. Ja, ich würde mal sagen, rein damit. Oh, die sind aber.
Oh, die kommen auch so im.
Oh, die sind aber gut. Oh, die sind aber lecker. Wie heißen die?
Vern Lee. Popcorn-Style.
Jetzt überlege ich gerade. Schau mal, wenn du das jetzt mal umdrehst, ist das. Was ist das? Das ist aber noch kein Schweizerdeutsch.
Das ist so gesehen Französisch.
Beides?
Da oben?
Was steht denn da? Hätt mi gerni?
Nee, das ist, glaube ich, Schweizerdeutsch.
Wernli hätt mi gerni. Hab mich gern wahrscheinlich. Oder hat man gern.
Hat dich gern wahrscheinlich.
Hat man gern. Würde ich mal tippen. Das würde ja so grammatikalisch wenig Sinn ergeben.
Ja, stimmt.
Oder? Wernli hat man gernli. Tout le monde. Was also für die Welt und dann weiß ich nicht. Apprécier?
Appreciate.
Appreciate. Ja.
Gut, wir sind halt hübsch.
Sie sind, ja, genau. Wir sehen sehr gut aus, dafür können wir kein Französisch.
Einfach so. Dumm. So, ich muss eins davon essen, weil ich finde die so lecker.
Ja, aber vorher müssen wir das ja noch die aufmachen.
Aber ich wissen, will das essen.
Ist. Ja, du kriegst das doch. So, das ist jetzt Ovotine to smile. Ovotine? Ovotine?
Ovotine.
Ovotine, was ist denn für... aber englischsprachig sind die ja nicht. Oh, die sind nochmal einzeln eingepackt, guck mal hier.
Oh, toll. Ja? Das, sowas mag ich ja. Zum Kaffee. Morgens, im Bett.
Alles zu deiner Zeit. Steht bei dir was anderes drauf?
Eine Langeweile gut.
Also das ist auch noch so ein bisschen Wunschkeks.
Mhm. Mhm. Man schmeckt, dass es von Ovo Maltine ist.
Mhm. Und so keksig.
Mhm.
Ich bin ja persönlich nicht so ein Keksmensch.
Aber das finde ich geht gut.
Aber es ist lecker. Mhm. Okay, so jetzt. Ragusa.
Das hat nämlich Silvia schon gesagt, an der Tür, als sie mir diese Tüte gab, sagte sie, Ragusa sind auch dabei.
Ach, danke Silvia.
Mhm. Das ist es einfach. Die beste Flüssigkeit der Welt.
Geil. Und das Gute ist, die gibt es ja nur einmal im Jahr. Das ist wie diese spanischen Polvorones. Kennst du die?
Nee.
Das sind so Kekse. Ja, Kekse ist falsch. Das ist so eine Art Gebäck aus, ich sag's, obwohl es eklig klingt, Schmalz und Mehl. Schmalz, Mehl, Zucker ist da drin und Mandelmehl. Und
ach, das hört sich aber ganz gut an.
Die sind, die backst du und die fallen, die kannst du nicht anfassen, weil die auseinanderfallen. Mhm. Der Trick ist, dass man die im Papier, die sind in so einem ganz leichten Pergamentpapier, man muss die im Papier zusammendrücken. Dann kannst du das öffnen, kannst es essen und dann belegt es deinen kompletten Mundraum. Das ist so geil. Aber das kann man eben auch nur einmal im Jahr essen, weil das komplett Süßigkeit ist da zu viel.
Ich esse das schon nicht hoch.
Ja, es ist okay. Ich versuche auch nur zu überbrücken. Oh ja, das ist super.
Ja, das war's von uns.
Wir sind raus. Ich hatte gestern auch noch Abenddienst beim Gala Musical, Gala of the Musicals Gala. Grüße gehen raus an alle, die Musicals mögen. Ich bin ja selber kein Fan von Musicals persönlich. Aber ich war in Wicked, in dem Film, der sehr gut funktioniert. Der wirklich sehr gut funktioniert.
Habe ich auch schon von gehört, habe ich auch noch nicht gesehen.
Also kann man wirklich machen. Überraschend gut besetzt. Also wirklich so von, die Besetzung ist super. Naja, und dann war da gestern halt Leistungsschau, ne? Da waren 4 Sänger auf der Bühne, die wirklich bombastisch gesungen haben. 5 Sänger auf der Bühne, also 2 Frauen, 3 Männer, die bombastisch gesungen haben, wirklich richtig was konnten. Und entweder liebt man Musicals oder man hasst sie oder es ist einem, oder man, und das war ziemlich geil. Und es wurde auch ein Song gesungen und auf den, mit dieser klassischen Überleitung aus dem klassischen Überleitungsmuseum Oberhausen Sterkrade komme ich zum Song der Woche, nämlich Never Enough. Never Enough aus dem Musical.
Der ist wirklich schön.
Oh, aus dem Musical
The Greatest Showman.
Oder aus dem Film Greatest Showman. Ich war ja lange der Überzeugung, dass Rebecca Ferguson, die eine der schönsten Frauen der Welt ist, wie ich finde, dass Rebecca Ferguson den selber gesungen hat. Hat sie nicht.
Oh.
Das ist sehr traurig. Es gibt so eine American Talent Geschichte, wo, oder Britain's Got Talent, keine Ahnung, wo dann die Sängerin, die das im Original gesungen hat, da hingeht und sich bei diesem Talent, bla bla bla, ich weiß gar nicht, ob die gewonnen hat oder nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die singt das dann nochmal so in live und das fliegen einem die Ohren weg. Das ist echt. Naja, also das, ne, das haue ich auf jeden Fall jetzt auf unsere Playlist drauf.
Finde ich gut.
Weil ich ja auch so eine Kitschjule bin.
Das stimmt. Das kann ich bestätigen.
Hast du noch was zu sagen zum Thema Nachricht der Woche?
Unbedingt. Ich habe die guten Nachrichten, die ich ja jetzt immer hier, warte, ich mache das nach einem Zufallsprinzip.
Dann kann ich nämlich in der Zeit die Schokolade essen.
So, und komme direkt zu einer wahnsinnig guten Nachricht für uns alle.
Ja, ja.
Viagra hilft Hamstern gegen Jetlag. Fertig. Ich bin raus. Tschüss.
Was ist das denn?
Ist nicht gut, oder? Ist nicht schlecht. Also,
Entschuldige, aber das erinnert mich an die Nachricht, die du mal hattest mit den Hamstern im Flieger.
Oh ja, das war auch schön.
Das war auch
Snakes
toll.
On a plane, aber in Plüschig. Ja.
Genau. Ich komme da immer noch nicht drüber hinweg, dass irgendwie aus allen Öffnungen kommen so kleine Hamster raus. Hallo. Und ich so, oh, wie süß. Meine Damen und Herren, wir haben leider keine Gefahr an Bord. Ja, und das ist die Nachricht oder wird da auch noch was zu erklären?
Nee, das war's. Mehr gibt's dazu nicht.
Einfach nur, Viagra hilft Hamstern gegen Jetlag.
Jetzt ist ja die Frage, wann kommt so ein Hamster mal in die Situation, Jetlag zu haben? Wahrscheinlich nur in diesem Flugzeug.
In diesem Flugzeug?
Es muss ja auch ein Interkontinentalflug gewesen sein.
Wer kommt denn bitte auf die Idee?
Ja, das frage ich mich ja auch, ob das rauszufinden überhaupt, ne? Obwohl wahrscheinlich war es, also ich stelle es mir so vor, eine kleine Forschergruppe in Brasilien forscht zu Viagra.
Ja. Brasilien, also Südamerika.
Da passt es doch hin.
Ja, Meerschweinchen, Hamster, die kommen ja irgendwie aus der Gegend. Ne?
So, und da werden dann quasi, wird das an Hamstern getestet. Und die waren also voll mit Viagra. Manche ja, manche nein, weil es muss ja auch irgendwie so Placebo-Patienten geben, auch bei den Hamstern. Und dann wurden diese Hamster, wurden ausgeflogen nach Europa. Hatten also die, die Viagra drin hatten, hatten kein Jetlag. Die anderen kamen gar nicht klar auf die Tageszeiten. So stelle ich es mir vor. Und dann hat so ein Forscher gedacht,
Moment mal. Aber wie stellt man denn beim Hamster den Jetlag fest?
Naja, wahrscheinlich sowas, dass die nicht wieder in so einen normalen Tagesrhythmus kommen. Also, dass die nicht
so in ihrem Rad und sagen, oh, ich bin so müde.
Ja.
Oh, boah, echt, ey.
Ich will
8 Stunden Flug, ich weiß nicht, was los ist.
Und hellwach, wenn es dunkel ist, so irgendwie.
Das kann natürlich sein, ja.
Das weiß
und
ich nicht.
Und wie viele Beschwerden gab es vorher von Hamstern über Jetlag? Das muss ja, was ist
ein großes Problem.
Ein Riesenproblem.
Und was passiert überhaupt, wenn Hamster Viagra nehmen? Also ich meine, das ist ja alles, diese ganze, ich würde gerne die ganze Reihe, die ganze Forschungsreihe, da hätte ich gerne Informationen.
Ja, bitte. Die Hamster, die sie mit so einer ganz kleinen Erektion ihre Hamstermädchen suchen.
Boah, ich habe gestern Nito, ne? Kennst du das, wenn du manchmal auf Instagram bist und dann so Sachen siehst und in dem Moment und du guckst dir das so völlig stumpf an und denkst irgendwann, was mache ich hier? Was zur Hölle tue ich hier? Ja. Warum? Ich muss das reicht für heute mit Internet. Das hatte ich gestern. Mhm. Und zwar so ein Video, also ich guck dann, irgendwann hängt man bei diesen Reels und dann immer weiter. Und dann sah ich etwas absolut nicht zuzuordnendes an einem Pferd. Ich habe es gar nicht verstanden. Und dann stand aber darunter, dass wenn man irgendwie sich um Pferde kümmert, bla bla bla, dass die Intimpflege ganz wichtig wäre und das Schlauch ausreinigen extrem wichtig wäre. Und dann guckte und war wirklich so, was zur Hölle? Was mache ich hier? Und dann habe ich das Handy weggelegt. Und seitdem, weil ich da ja kurz drauf geguckt habe, werden mir jetzt nur noch solche Videos angezeigt.
Mit so einer Flaschenbürste.
Und wusstest du, dass das bei Pferden Schlauch heißt? Also
nee,
offiziell?
Das wusste ich nicht.
Dass die sagen Schlauch.
Nein.
Es war kein schöner Moment.
Ja, apropos kein schöner Moment. Ich erinnere mich an der Stelle an, wie ich mit meiner ersten Freundin mal beim Zelten in der Eifel war. Und,
okay, da bin ich jetzt gespannt, was das mit der Geschichte zu tun hat.
Wir waren beim Zelten in der Eifel und dann um diesen Zeltplatz herum war so ein kleiner Wall. Und wir sind irgendwann, bitte frag mich nicht, ich glaube zum Sonnenaufgang, es war so alles so ganz romantisch und solche Dinge. Und es war die erste Freundin, wir hatten auch Kontakt miteinander, alles so. Es war alles prima.
Alles so, wie es sein soll.
Alles so, wie es sein sollte, im Großen und Ganzen. Und wir standen auf diesem Wall drauf, die Sonne ging auf und dann kam so ein Pferd vorbei. Fuhr seinen Schlauch aus, um zu pinkeln, oder wie war das, ich weiß nicht, wie das dann bei Pferden heißt.
Schlauchen.
Schlauch reinigen, so, um den Schlauch durchzuspülen. Und er fuhr dieses Gerät aus, es war ein ziemlich großes Pferd, und er fuhr dieses so halben Meter Dingsbums. Und ich hörte neben mir nur, oh mein Gott. Ja, so. wirklich super. Ich werde es nie vergessen. Dieses, wie sie das. Oh mein Gott. Genau. Ja, seitdem habe ich diesen Komplex. So, wir kamen über Hamster.
Wir kamen über Hamster. Wir arbeiten ja so gesehen auch in einem Kulturbetrieb, ne? Merkt man gar nicht. Naja.
Ach, an der Stelle, apropos Hamster, muss ich mich mal kurz entschuldigen. Das hat gar nicht mit Hamstern zu tun, aber trotzdem dafür, dass es letzte Woche gar keinen Podcast gab. Dann dachte ich ja auch, ich mach so eine Nachricht fertig für Social Media. Aber ich hasse Social Media so sehr, so unglaublich sehr, dass ich es irgendwie verbeult habe. Und ja, es gab Gründe, die muss ich nicht weiter ausführen. Aber es gab Gründe, warum es letzte Woche keinen Podcast gab. Dafür entschuldige ich mich. Dafür gibt es ja diese Woche einen Podcast. So. Und wir haben eine wunderbare Nachricht der Woche gehabt, auf jeden Fall.
Wir wissen jetzt alle mehr über Pferde und Nitos Freundin. Ja.
Über die erste Freundin. Deren Name natürlich ungesagt bleibt, Simone. Genau, erzähl uns doch mal was über das Programm der Woche.
Moment.
Ich geh kaputt.
Am 5. Februar Sebastian Studnitzky bei uns, ein begnadeter Jazz-Pianist und wie heißt das Wort?
Trompeter, nicht Prompteter.
Jazz-Trompeter.
Meine Kleine hat früher immer Prompteter gesagt. Ein Jazz-Trompeter, genau.
Genau, ist mit seinem Solo hier lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf Jazz habt. Am 6. Februar der fantastische Abdel Karim aus Duisburg.
Oh.
Und wir sind so gut wie voll. Oh. Also ich glaube, wir haben wirklich noch ein paar Restkarten. Also wenn ihr kommen wollt, beeilt euch. Ich bin total gespannt. Ich habe den jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre nicht mehr bei uns gesehen auf der Bühne und freue mich total.
Ich konnte das letzte Mal nicht da sein, aber ich habe ihn schon solo gesehen. Und es gibt gerade ein, das ist, glaube ich, das aktuelle, Missverstehen Sie mich richtig, kennst du dieses Ding? Mhm. YouTube-Format mit Gregor Gysi und Abdel Karim und das ist von der ersten Sekunde an lustig.
Und am 7. dann die Schlachtplatte. Kommen jedes Jahr zu uns immer rund um Robert Gries, der immer neue Gäste und Gästinnen einlädt. Dieses Jahr dabei ist Alice Köfer, Aydin Isic und Sonja Kling. Ist eine Art Jahresrückblick. Das machen die jedes Jahr bei uns. Es ist immer sehr voll. Beeilt euch, wenn ihr noch Tickets haben wollt. Es macht immer großen Spaß. Wer Ensemble-Kabarett mag, der wird das hier lieben.
Ja, und den Aydin, den kennt man vielleicht aus dem Sommertheater. Mhm. Der macht bei den Schlossnächten, was wir ja seit Jahren spielen. Der wird übrigens Aydin gesprochen. Aydin Isic.
Ah.
Aber ist okay. Frau Garni.
Gomi, bitte.
Gomi?
Oft Gomi, Frau Gomi. Das war's aber tatsächlich auch schon für diese Woche.
Und damit kommen wir zum Interview. Interview der Woche mit Walter Passgang, was der Mann alles geleistet hat, unglaublich. Da erzählt er uns jetzt was von über, ich weiß nicht wie viele Jahre im Karneval, in der Politik, als Lokalpolitiker. Walter Passgang. Walter Passgang. Wie schön, wir sitzen hier in der Burg von Dorn, es ist warm und es sieht alles hier ganz toll aus und ich freue mich riesig, dass ich dich hier vors Mikrofon bekommen habe. Sag mal, deine Frau kriegt dich nicht oft zu Gesicht, oder?
Richtig, ja. Zeit meines Lebens oder Zeit der Heirat, 73, hat meine Frau aber nichts anderes kennengelernt, auch in der Verlobungsphase. Ne? Ich war immer aktiv in der Jugendarbeit und war selten zu Hause oder ich habe die alle mitgenommen. Sie, während wir dann heirateten und später die Kinder auch, bis die Kinder irgendwann gesagt haben, Papa, nicht schon wieder auf so ein Stadtfest. Ne?
Ja.
Ja, ja.
Das heißt, also fangen wir doch mal da an, wo wir jetzt sind, Burg von Dorn.
Ja, hier bin ich groß geworden. Hier bin ich zwar nicht abgenabelt worden von meiner Mutter. Mhm. Das ist in Ebingen-Württemberg passiert, weil die Witwen hier und die Frauen, die die Männer noch im Krieg verloren haben oder in Kriegsgeschehnissen hatten, Ende des Kriegsjahres evakuiert waren. Die Häuser waren teilweise kaputt. Aber wir sind nach einem halben Jahr, Ende des Jahres 45 zurückgekommen und dann habe ich hier mein Leben vollbracht. Ich habe hier spielen, Schlittschuh fahren, Rollschuh fahren, Luftvogel steigen lassen, alles gelernt. Eine bessere Jugend gab es nicht.
Ist denn, war die Burg immer so oder ist die im Krieg zerstört worden?
Etwas zerstört worden. Ja. Einige Dinge sind durch Fliegeralarm und Bombenhagel beschädigt worden. Aber die Landwirtschaft, der Bauer Parsen, Wilhelm Parsen, mit dem ich oder er mit mir immer ein guter Freund war, der hat immer schon hier seine Landwirtschaft betrieben. Mhm. Und somit habe ich auch ein bisschen Landwirtschaft kennengelernt. Die Kühe, die später unter Rudolf Parsen, seinem Sohn, hier weiter betrieben wurden. Ich schweife jetzt mal ein bisschen ab.
Ja, bitte.
Der holte die Maische immer bei Schulte-Ostrop. Die Schnapsbrennerei Schulte-Ostrop gab es ja noch am Stadion Niederrhein.
Okay.
Da holte er die Maische ab und verfütterte diese Maische an die Kühe. Und deshalb haben wir immer als Jugendliche gesagt, der Rudolf hat die lustigsten Kühe in der Wiese stehen.
Die waren immer blau. Ja. Vielleicht kommt da die lila Kuh her.
Ja, könnte sein, wer weiß. Nur der hat das verpasst, das Patent auf diese Schokolade zu legen. Aber durch die Energiewirtschaft, durch die EG, die sich in Europa breit machte, war diese Landwirtschaft nicht mehr tragbar. Und so ist er dann später von Stadt- und Landwirtschaftsgericht rausgeklagt worden und hat dann sein Lebensabend hier noch auf der Burg, die Burg hatten wir schon restauriert, verbracht die letzten 2 Jahre hier oben in der kleinen Wohnung, die hier war. Aber ansonsten, ich komme ja zurück an den Anfang, bin ich hier groß geworden, in die Schule gegangen, in den Kindergarten gegangen. Die GAA war eine sehr soziale Einrichtung, gute Hoffnungshütte. Mhm. Die haben hier für die Wohnung gesorgt, die haben für die blanken Straßen gesorgt. Wir hatten die ersten geteerten Straßen, obwohl die Fäkalien noch oberirdisch verliefen, die Entsorgung. Aber wir haben die geteerten Straßen genutzt als Rollschuhfläche. Ne? Mhm. Das hatten andere in der Stadt nicht. Und natürlich kamen dann auch die Städter und die Dellwiger und die Borbecker hier zu uns. Und dann gab es auch schon mal Tumulte. Ne? Dann gab es plötzlich an einem Morgen keine Kohlprängel mehr im Garten, der Kumpel. Ne? Aber die Auseinandersetzungen waren friedlich und immer freundschaftlich. Man hat sich ja in der Schule wieder treffen müssen, ne, und vertragen müssen.
Ja, ja, ja. Ich will jetzt nicht kommen, dass früher alles aus Holz war, aber man konnte noch Konflikte austragen.
Richtig.
Ja.
Naja. Ich bin bei der Hinfahrt hier an den Plantanen vorbeigekommen, weil die alle inzwischen ja einen Akkulaubbläser haben und alles über die Straße auf die andere Seite blasen. Da habe ich gesagt, ich habe noch als Junge in den jungen Plantanen gesessen mit einem Blasrohr aus Schilfrohr, ne, und den Holunderbeeren haben wir dann versucht, den Radfahrer zu treffen. Was ja nicht verletzend in dem Sinne war, die kleinen Perlen. Ja. Aber die wussten nie, wo der herkam, weil das Blattwerk hatte uns ein bisschen geschützt. Aber die Bäume waren die beste Klettergelegenheit. Mhm. Ne? Also Klettergarten, Gasometer haben wir gehabt vor der Haustür. Mhm.
War das hier, das ist ja so ein bisschen Naturschutzgebiet hier. War das immer so?
Nein, war immer Landwirtschaft. Das heißt, alle Flächen hier rum waren mit Runkeln, mit Roggen bewirtschaftet und vieles andere mehr. Der Baumbestand war etwas geschmälert noch, weil der Parsen seine Landwirtschaft hier betrieben hat. Und erst später, also wir haben uns ja 82 gegründet, der Förderkreis Buchvondern. Ich springe jetzt mal wieder ein bisschen, weil wir als Osterfeller gesagt haben, das kann nicht sein, dass wir die Burg so runterkommen lassen. Ne? Denn der Parsen hatte allemal Geld, um seine Landwirtschaft zu betreiben, aber nicht, um die Burg in Schuss zu halten und die Stadt auch nicht. Die Stadt wusste ja mit der nichts anzufangen. Ne? Es gab ja viele Überlegungen, aber nie ein Konzept für diese Burg. Ne? Ob Arbeiter, Hochschule oder Behinderteneinrichtung, Werkstatt oder wie auch immer. Immer hat man den Parsen seine Landwirtschaft betreiben lassen und der mit seiner Hedwig, die Frauen waren inzwischen auch verstorben, die Hedwig hatte nach Bottrop geheiratet in den Armeler Hof, ist aber nahe beigeblieben hier, haben die dann versucht, das Ganze so weit aufrechtzuerhalten. Bis die Stadt dann immer wieder in neue Diskussionen kam. Ne? Denn Wir sind ja eingepfercht zwischen Eisenbahn und Autobahn. Die A42 bildet ja eine Grenze mit einem hohen Geräuschpegel. Und die Eisenbahn, heute etwas moderater, liegt auf der nördlichen Seite. Mhm. Und dazwischen geht dann eine Straße, die führt zu Buchvondern, die dann früher auch Schlossstraße hieß und heute eben Arminstraße 65. Und 82 haben wir uns dann zusammengefunden und in einer Kneipe in Osterfeld den Beschluss gefasst, wir bilden einen Förderkreis Buchvondern und wir versuchen, die Burg zu restaurieren und für andere Zwecke herzugeben. Der Vorteil damals war, Dirk Grünewald war der Vorsitzende, junger Bauunternehmer, der Vater war gestorben und er musste die Bauunternehmung Grünewald leiten mit Schwester und Familie. Das hat hervorragend geklappt. Und der zweite Vorsitzende war Hans Berger. Hans Berger war Architekt und hatte auch als Osterfeller ein riesiges Interesse hier. Ne? Dann gab es den Karl-Heinz Alders, das war der Sparkassenfilialleiter hier, der war der Schatzmeister. Und dann gab es noch einen Lehrer, der war der Schriftführer. Und ich gehörte dem Beirat an und habe so die Achse zur Stadt Oberhausen hergestellt, ne? Als Verwaltungsmann. Ich war ja gelernter Verwaltungsmann und auch als Osterfeller, wie gesagt, interessiert an der Erhaltung dieser Burg. Und so sind wir dann 84 unter Pfannenmond in den Besitz der Schlüssel gekommen. Man hat gesehen, die Jungs haben Gutes drauf und Gutes vor. Also, ihr kriegt die Schlüsselgewalt und wir bekamen einen Langfrist-Mietvertrag. Und den haben wir dann über 10 Jahre hier mit der Restaurierung des Herrenhauses angepackt. Mhm. Und so ist auch die Wohnung entstanden, die dann später, nachdem der Paasen den Prozess bei der Landwirtschaftskammer in Kleve verloren hat, hier umgesetzt haben und gesagt, Rudolf, du musst hier nicht den Hof verlassen, du kannst hier bleiben. Ne? Obwohl es dabei immer wieder auch Auseinandersetzungen gab, weil Rudolf war nie damit einverstanden, dass seine Existenz durch irgendwelche Dinge kaputt gemacht wird. Er hat mit uns zwar freundschaftlich gesprochen, aber wenn zum Beispiel der Kollege van Elten, den Namen darf man sagen, leider verstorben, ja, hier für die Stadt Oberen Liegenschaftsamt nur hinten reingebogen ist, dann ist er mit seiner Luftbüchse in die Vorburg gegangen und hat gesagt, kein Schritt weiter. Und der Van Elten ist ins Büro und hat gesagt, tschüss, das war's, ihr bewirtschaftet die Burg selbst, ich lasse mich da nicht erschießen. Ja. Also Hausbesetzer war es nicht, aber er hat sich verteidigt, wie die Ritter das früher also auch gemacht haben. Ne?
Wie lange habt ihr hier gebraucht, um das...
Also die ersten 10 Jahre sind für das Herrenhaus hier draufgegangen, bis diese Geschichte war. Wir haben als erstes 84 ein ABM-Programm mit 10 Mitarbeitern aufgelegt, ein Polier. Und Grünewald war bereit, über seine Firma die gesamte Verwaltung für dieses ABM-Programm durchzuführen. Mhm. Das heißt, also, da kam die Entlastung her und Berger hat den Kontakt architektonisch gehalten.
Sind natürlich auch die richtigen Leute zusammen, ne?
Ja, das war der Vorstand war ideal besetzt und wir sind heute noch froh und dankbar. Denn 85 ist ja dieses Gebäude erst unter Denkmalschutz gestellt worden. Das war ja kein Denkmal in dem Sinne, ne?
Aha, okay.
Das war einfach die Burg von und jeder konnte darüber verfügen. Da gibt es ja die schöne Geschichte, die verkehrspolitische Geschichte. Nachdem ja die Zeche Vondern hier weg war und Thyssen und Hoag sich gebildet hatte und hier ein Erzlager aufgemacht hat. Das heißt, die Erze, die von Kiruna, von Norwegen, Skandinavien kamen, über den Rhein-Herne-Kanal, der ja 1914 gebaut worden ist, wurden hier zwischengelagert. Geh wieder zurück. Unsere Fundgrube. Wir Kinder haben hier diese kleinen Eisenteile aus den Erzen rausgesucht, zum Klüngelsgeld gebracht und Lakritz gekauft. Also wir waren hier bestens versorgt. Mhm. Ein bisschen suchen musste ich jeder. Aber wir konnten uns dann im Konsum hier, wie die Verkaufsanstalten 4, sind ja errichtet worden, weil das Management der GH gesagt hat, hör mal, das kann doch nicht sein, dass die Kumpel bei uns das Geld verdienen und in Alt-Oberhausen in der Marktstraße ausgeben. Wir bauen die Verkaufsanstalten und dann bleiben die Kumpel hier. Und die Frau ließ dann anschreiben, wie der Restlohn kam oder Abschlag kam, da wurde bezahlt. Und das war eine große Gemeinschaft, denn es kamen natürlich auch noch die fahrenden Händler hier, der Milchbauer, der Bäcker, ne, und all solche. Oder der Fischfritze, Fischreckert, da gibt es heute noch die Verwandtschaften, ne, Schellfisch, Kabeljau, grüne Heringe. Ne. Wenn die Glocke ertönte, dann rannten die Hausfrauen schon und holten die grünen Heringe. Vom Wagen. Man musste also nicht in die Stadt fahren. Ja, und dann kam, wie gesagt, die Entwicklung mit A42. Eisenbahn wurde immer moderner und flüchtiger. Und dann hat man gesagt, so die Industrie, die Stahlbauindustrie, Industrie verflüchtigt sich. Eisenherstellung war nicht mehr in Oberhausen, ging alles nach Thyssen, Duisburg rüber. Und man hat dann ja dieses Zentrum errichtet. Aber davor kam dann die Geschichte mit der A42, die ja dann verlegt worden ist. Und die sollte dann vernetzt werden mit der 31. Man hatte ja die A31 nach Emden gebaut und endete in Bottrop. Mhm. Und hier sollte ein großes Kreuz entstehen mit der 42, vernetzt mit der 52 in Heißen. Und im Hexbachtal gab es dann die Bürgerinitiative, die in Mülheim gesagt hat, ohne uns. Und die haben es geschafft, dass diese Pläne hier eine verlängerte Trasse der 31 zu bauen, zu vernetzen mit der 42 und weiterzuführen nach Heißen, also Hexbachtal, Mülheim, mit der 52 nicht gebaut wurde. Die Pläne sind in der Schublade verschwunden und wir hatten also auch nicht mehr dieses Phänomen, hier mal eine Raststätte betreiben zu müssen oder so. Mhm. Ne? War auch nicht unser Ziel. Und so ist das also entstanden.
Ja, was aber auch für das Gebäude und für die Lage und für das, den äußeren Eindruck, den man hiervon hat, natürlich auch gut ist, um Gottes Willen. Also genau. Wenn jetzt hier noch eine Autobahn drüber ginge.
So sind wir auch klein angefangen hier und haben gesagt, natürlich werden wir diese Burg nicht nur restaurieren und herstellen, ne, sondern wir werden diese Burg auch beleben oder mit Leben erfüllen. Mhm. Ne. Und dann sind natürlich über die Jahre verschiedene neue Mitglieder in den Vorstand gekommen. Ich bin dann aufgerückt in den geschäftsführenden Vorstand, habe dann versucht, also hier intensiv die Dinge auch mit der Verwaltung in Einklang zu bringen. Politik war uns immer gut getan, also sowohl die großen Fraktionen insgesamt, also SPD, CDU, waren dankbar und froh, dass wir hier diese Dinge so angepackt haben, wie wir sie heute sehen. Und die ABM-Leute sind dann nach circa 2 Jahren ausgemustert worden und wir haben dann versucht, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Mit all den Möglichkeiten, die es damals noch gab, wenn auch wenig, aber doch mit Landesmitteln, Mitteln des Landschaftsverbandes, der NRW-Stiftungen und mit Eigenmitteln. Mhm. Und so sind dann auch unsere Belange erweitert worden, unsere Ideen erweitert wurden, aber das Geld für einen Umbau der Stallung, die wir heute als Remise hier kennen, das fehlte dann. Und dann kam es noch zu einer kleinen Auseinandersetzung im Vorstand, weil man hatte überlegt, ob man hier ein Architekturforum einrichtet. Mhm. Es gab auch Bewerber für diese Immobilie. Wir sollten bauen als Förderkreis. Der Architekt mit seinem Forum zieht ein und bewirtschaftet hier seinen Betrieb. Und haben wir gesagt, und wir sagen, Denkmal, keiner darf drauffahren und deine Kunden kommen hier drauf, es ist der erste Streit vorausgeplant. Also haben wir gesagt, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Im Übrigen, warum sollen wir bauen und dann Miete von ihm verlangen? Er kann auch selbst bauen. Mhm. Aber das alles ist dann verworfen worden und wir haben dann auch den Vorsitzenden ausgewechselt. Der Grünewald hatte andere Überlegungen, ist dann Präsident der Industrie- und Handelskammer geworden, war viel beschäftigt und so ist dann Willi Schmidt, der ehemalige Kämmerer, der ein bisschen Freizeit hatte, von uns animiert worden, hier den Vorsitz zu übernehmen. Und so ist dann sind wir auch in den Genuss von die Beziehung gekommen, die Willi Schmidt hatte mit Landesregierung und anderen Institutionen, um also diese Mittel und Gelder zu akquirieren. Mhm. Vielleicht noch mal einen Satz zu der Remise. Wir haben dann immer mit der OGM, dem Oberhausener Gebäudemanagement, zusammengearbeitet, weil die hatten die Verantwortung für alle möglichen Gebäude der Stadt, unter anderem die Burg Vondern. Und dann haben wir die Pläne mit denen gemeinsam gemacht. Die haben auch die Architektur betrieben. Und dann haben wir 2006 mit der Remise angefangen. Wir haben die gesamten Mittel über Landschaftsverband und NRW-Stiftungen bekommen, bis auf 50.000 Euro, die wir selbst erbringen mussten, die wir zu Teilen schon hatten, aber zu Teilen durch Spenden hereinholen wollten. Und dann habe ich die Unterschrift von Bertolt Beitz, von Professor Otto aus Hamburg, wir haben alles angeschrieben, schöne Unterschriften in unserem Archiv, nur kein Pfennig. Mhm. Also die haben nichts abgedrückt, ob hier unsere Schuhfirma, Deichmann oder wer auch immer, alle sind angesprochen worden. Jeder hat sich daraus gewunden und hat gesagt, wir haben eigene Projekte, was verständlich war. Und wir müssen nicht das Projekt Burg Vondern fördern. Wobei Professor Ganser damals das Umkrempeln des Ruhrgebietes ja initiiert hat, auf unserer Seite stand und immer ein Empfehlungsschreiben mitgegeben hat. Ne? Euer Professor Ganser, wäre schön, wenn ihr dieses mittelalterliche Gebäude unterstützen würdet. Aber leider nicht. Wir haben aber die 50.000 zusammengekriegt mit Unternehmen aus dieser Stadt, Volksbank, Sparkasse, EVO, unsere eigenen Mittel. Und dann ist 2008 die Remise an den Markt gegangen und seitdem ist das die Hochzeitslocation, die Veranstaltungshalle, der Veranstaltungsraum für unsere Sonntagsmatineen, für Konzerte. Und wir hoffen natürlich, dass Nito Torres und Kai Magnus Ting im Sommer nächsten Jahres hier die Burg auch bespielen.
Wir haben ja schon einen Termin gefunden. Toi, toi, toi. Können wir vielleicht nachher sogar noch sagen, dass das stattfindet. Ja, genau. Was ist denn hier dein Lieblingsraum?
Ach, mein Lieblingsraum ist eigentlich alles. Wenn ich Burgführung mache, insbesondere mit Schulen, die sehr gefragt oder uns nachfragen, gestern war noch eine Klasse aus Duisburg hier, dann fragen die nach dem Verlies, ne? Wo ist denn hier das Gefängnis? Ich sage, da saßen wir immer drin im Gefängnis. Wir waren nie frei hier auf dieser Burg, weil der Denkmalschutz uns beschäftigt. Der Naturschutz, der inzwischen, deine Frage von vorhin, kann ich damit beantworten, von der Landwirtschaft in den Naturschutzbereich. Wir können hier nichts mehr machen. Also der Naturschutz hat auf alles die Hand gelegt. Mhm. Da gibt es noch eine andere Geschichte mit den neuen Lampen, die wir haben, komme ich vielleicht nachher nochmal zu. Aber der Naturschutz überwiegt inzwischen und der Denkmalschutz auch. Von daher bin ich eigentlich der guten Hoffnung, dass wir das, was wir tun, behindertengerecht tun. Das heißt also, unsere Konzerte werden von Behinderten besucht. Die kommen dann auf den Hof, steigen aus, Rollator raus und dann wird das Auto wieder zurückgebracht. Es standen schon mal Autos hier im Gelände und dann gab es doch heiße Diskussionen mit dem Naturschutz, weil wir leben in einer anderen Zeit. Und wollen dem einen gerecht werden, der behindert ist, und dem anderen gerecht werden, der die Natur liebt. Ne?
Ja. Naja, dann ist es doch gut, wenn man den Kompromiss findet.
Dafür, ja, der ist also äußerst wichtig.
Dann, ist ja, dafür ist ja dann dein nächstes Betätigungsfeld. Du bist ja auch langjähriger Politiker.
Vielleicht darf ich noch eine Geschichte sagen. Mein Lieblingsraum ist natürlich das Büro hier oben. Ganz oben haben wir noch einen Raum, der ist Jahre von Notare belegt worden. Da haben wir Miete gezogen. Die Wache haben wir vermietet gehabt an einen Restaurator. Denn wir hatten immer den Bedarf, ein fundiertes Kapital zu haben. Also eine Einnahme, eine regelmäßige Einnahme, um unsere Mitarbeiter, die Teilzeitbeschäftigten, zu bezahlen. Wir haben einen Hausmeister und zwei Reinigungskräfte hier. Ne? Und von daher ist der Lieblingsraum da oben, da habe ich den Blick über alles und da haben wir unseren technischen Bereich stehen, Fernseher beziehungsweise Computer und Drucker und was man so im allgemeinen Büro braucht. Und wenn meine Frau mich sucht, dann bin ich beim Karneval auf Burgfond oder in Osterfeld. Pardon, ich bin jetzt ein bisschen wieder zurückgesprungen.
Alles gut. Genau. Ich komme nochmal dahin zurück. Du bist ja langjähriger Politiker, hast ja lang viel Politik gemacht für die CDU im Stadtrat und für Osterfeld. Ganz lang und erfolgreich vor allen Dingen.
Ja, ich bin, wie gesagt, durch die Jugendarbeit Osterfeld sehr verbunden. Und meine Mutter, die ja auch hier lange wohnte, wir sind dann zu meinem Großvater gezogen. Meine Mutter hat nie wieder geheiratet, ist Witwe gewesen. Und wir haben dann mit meinem Großvater eine Haushaltsgemeinschaft gemacht, weil wir Werksfremd waren. Wir waren also nicht, die Häuser hier in der Siedlung sind alle Werkswohnungen des Bergbaus gewesen. Ne? Und mein Großvater war im Bergbau, in der Richtscheider Unternehmung, also ich weiß nicht, wie der Beruf sich genau schildert oder heißt, sind wir dann in Fondon gewesen. Dann verstarb der und es war keine 14 Tage, da wurde schon diese Wohnung aufgekündigt. Er hat gesagt, ihr seid werksfremd, ihr dürft ja also hier nicht wohnen. Und andere Kumpel hatten schon auf diese Wohnung, die wir auch restauriert hatten und hergerichtet hatten, weg vom Plumpsklo, all diese Geschichten, ne, Wasserspülung, mussten wir dann aufgeben. Und dann kam eine Freundschaft der ehemaligen Leiterin dieser Verkaufsanstalt mit meiner Mutter zum Tragen, die einen Lebensmittelbetrieb sich selbstständig gemacht hat und gesagt, bei uns über den Laden ist die Wohnung frei, die kriegt ihr. Und dann bin ich mit meiner Mutter nach Rote Busch gezogen und bin seitdem in Rote Busch und damit auch verbandelt. Also wir haben hier Fondern als Lebensmittelpunkt über viele Jahre gehabt. Ich bin dann zur Stadt gegangen. Meine Mutter legte Wert, dass ich einen gesicherten Beruf hatte. Ich war 2 Jahre im Internat in Münster, sollte also in die Theologie ein bisschen tiefer reinschnüffeln durch die Messdienerschaft. Ne? Erwartetes Ziel, der wird Priester. Aber ich wollte kein Priester werden. Also habe ich meine Klamotten gepackt und bin eines Tages zu den Osterferien nach Hause gekommen. Was machst du denn hier? Ja, ich habe kein Interesse mehr in Münster. Ne? Ja, und dann sollte ich Optiker werden und dies noch werden. Und dann bin ich nochmal in die Schule eingestiegen und bin dann 62 zur Stadt gegangen, weil ich meine Mutter gesagt hat, also jetzt reicht es hier. Ne? Du musst mal vernünftig deinen Weg gehen. Bin dann angefangen am 1.4.62 bei der Stadt Oberhausen beim Standesamt in Osterfeld. Mhm. So, und jetzt ist das Standesamt auf der Burg Vondern, da schließt sich wieder der Kreis. Mhm. Und dann habe ich meine Karriere versucht, in der Stadt zu machen mit all den Möglichkeiten, habe dann mein Diplom Verwaltungswirt gemacht und bin dann somit ein diplomierter Verwaltungsmann. Mhm. Ja, und die Stationen, die ich dann durchgemacht habe, haben mich dann 1990 oder haben andere veranlasst zu sagen, Passgang, willst du nicht in die Geschäftsführung der CDU? Die Gemeindeordnung wurde damals geändert. Die Fraktionen durften sogenannte Geschäftsstellen einrichten und auch Mitarbeiter beschäftigen. Es gab Fraktionen, die externe Leute genommen haben, aber es gab auch Fraktionen wie die CDU, die Verwaltungsleute genommen haben. Jochen Konopatzky, Gott hab ihn selig, war mein Vorgänger, der später nachher Beigeordnete und Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen war. Ja, und dann habe ich in einem Auswahlverfahren 1990 diesen Job bekommen, bin dann 20 Jahre Fraktionsgeschäftsführer geworden. War damit kein Ratsmitglied, ich hatte keine Stimmrechte im Rat der Stadt, sondern ich saß aber bei jeder Sitzung dabei. Und ich hatte das Privileg, dass der Oberbürgermeister oder damals noch Oberstadtdirektor auf sein Weisungsrecht verzichtet hat. Das heißt also, ich konnte kommen und gehen, was ich wollte, aber er konnte mir nicht sagen, hör mal, du machst jetzt hier ne, dies oder jenes und du schreibst nicht mehr böse Briefe. Dieses Recht hat er abgegeben, bis ich dann 2010 in den Ruhestand gegangen bin und von ihm dann wieder die Entlassungsurkunde, den Pensionsbescheid bekommen habe. Da schloss sich dann wieder der Kreis. Mhm. Aber in den 20 Jahren hat sich vieles abgespielt. Ne? Ich wollte immer auch in die aktive Politik, in die gesetzgeberische Dings. Und das war die einzige Chance 1999. Durch Änderung der Gemeindeorte wurde der Oberbürgermeister ja in Direktorwahl gewählt. Also hat die CDU gesagt, wir suchen. Und dann gab es Kandidaten, die man nicht wollte. Und dann fiel das Los auf den Passgang. Und dann habe ich dieses Abenteuer auf mich genommen und habe 1999 als Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen kandidiert gegen Burkhard Drescher. Mhm. Ja, und das Ergebnis, da bin ich heute noch stolz drauf, hat manch einer nicht erreicht. Ich habe 37% der Bevölkerung bekommen. Mhm. Und bin dann natürlich, brauchte keine Stichwahl stattfinden, Burkhard Drescher wurde weiter beschäftigt und ich bin dann immer noch in der Fraktionsgeschäftsführung gewesen und habe dann meinen Job weitergemacht. Aber eine interessante Erfahrung hat sich da bei mir neu aufgetan. Mhm. Ja, der politische Bereich ist dann aber noch nicht zu Ende gewesen. Als ich dann in die Rente gegangen bin, also in die Pension, hatte ich die Möglichkeit, zumindest in den unteren Gremien, das heißt Bezirksvertretung, zu kandidieren. Und dann habe ich für die Bezirksvertretung kandidiert, bin in Osterfeld gewählt worden und dann habe ich 2 Legislaturperioden noch in der Bezirksvertretung in Osterfeld mitgewirkt. Mal die andere Seite kennengelernt. Mhm. Ne? Ja, das ist so die politische.
Die Tage habe ich mit einem Kollegen gesprochen und der sagte dann, fragte immer, wann haben die das denn alles erlebt? Weil das ist ja das eine. Wir haben einmal die Burg Vondern, wir haben dann kommt ja noch, es kommt ja noch dazu, du bist ja auch noch unglaublich aktiv im Karneval mit dem Eulenorden und der Kai sagte vorgestern noch, dass du jetzt demnächst aufhören wirst beim Eulenorden. Und wenn der Walter Passgang weggeht, der hat das so geprägt, sagte der Kai. Ja, wie ist es denn? Schläfst du irgendwann mal?
Also ich habe zumindest das Glück, dass ich lange aufbleibe um mir auch vielleicht nochmal Maischberger am Abend anzusehen und in Erfahrung zu bringen, wie Politik denn agiert, ne? Und diese jetzige Zeit ist für mich eine der spannendsten Zeit. Aber wenn ich mich dann hinlege, schlafe ich sehr schnell ein, werde aber in der Nacht, wenn meine Frau sagt, jetzt hör auf, hier zu träumen, mit den Träumen nicht ganz fertig. Und
bist du wie so ein Hund und läufst nachts noch weiter?
Alles dreht sich wahrscheinlich noch.
Ne? Ja.
Aber ich musste irgendwann in Gesprächen auch mit meiner Familie und den Kindern sagen, weißt du was, wir gehen auf das 80. zu. Ich werde im nächsten Jahr 80. Und die Kräfte lassen doch ein bisschen nach. Wir ziehen die Reißleine und schießen schon mal die ersten kleinen Pfeile ab in den Ruhestand rein, in den endgültigen Ruhestand. Wobei ich den Humor ja nie verloren habe. Auch der bezieht sich ja hier auch auf die Burg. Aus dem Karneval heraus. Ich bin hier in Vondern 1962 in den Karneval eingetreten.
Das ist ja alles verwoben, was du tust.
Ne, mit der Aber ich habe hier das Handwerk auch gelernt. Karneval hat mit Handwerk zu tun. Hier waren Kumpel am Werk, die haben gesagt, hör mal, die Schraube musst du nicht so reindrehen, die musst du so reindrehen und den Dübel oder den Haken musst du so reinkloppen, damit keiner runterfällt vom Wagen. Ne? Und so hat man also vieles gelernt. Wir haben den Wagenbau betrieben mit dem Elverad und wie die Wagenbauer alle hießen. Und wir haben auch die Kultur versucht, da reinzukriegen. Mhm. Die KG Blau-Gelb Vondern 1936 hat über viele Jahre immer den besten Wagen gestellt im Großoberer Karneval und dafür immer auch den Preis des Eulenorns bekommen. Mhm. Und irgendwann sind uns die Dinge ausgegangen. Wir wollten die Verlobung von Wildschock und Luisa Alberts darstellen. Wildschock-Bottrop, als es die Vernetzung gab, Glabotki, ne, sollte ja entstehen. Und da haben wir gesagt, wir machen schon mal die Verlobung und uns ist das Material ausgegangen. Ceropur oder Schaummaterial, was wir aus dem Bergbau bekommen haben, hat nicht funktioniert. Also haben wir einen Tisch gebaut, haben 6 Körper um den Tisch gesetzt, keine Köpfe drauf. Und das Motto hieß dann, welch herrliche Geschöpfe, die planen dürfen ohne Köpfe. Mhm. Und haben dann dafür auch wieder den ersten Preis bekommen, ne? Ohne dass wir jetzt die Schwierigkeit hatten, alle genau zu modellieren. Im Theater kennt man das. Ne?
Ja, klar.
Wir haben ja viel mit Walter Antweiler und diesen früheren Malersaalleitungen zusammengearbeitet. Fritz Bayerlein, diese Künstler, die aus dem Schaufenster gestalten kamen, die haben uns hier die Wege gezeigt, ne? Wie kann man was machen, um auch erfolgreich zu sein. Ne? Und so hatte Vondern auch seit 36 den Zug hier. Wir als Kinder sind mit dem Karnevalszug groß geworden. Mein Onkel Heinrich Becker hat immer seine LKWs zur Verfügung gestellt für die Festwagen. Und da habe ich auch meine erste Prügel herbezogen. Ich habe den Karneval auch durchlebt, durch Freud und Leid. Denn Onkel Heinrich ging bei Holdermann ein Trinken. Holdermann war die Kneipe hier, Mittelpunkt des karnevalistischen Geschehens in Vondern und hat gesagt, Walter, und du passt auf das Auto auf. Ne? Und ich saß um 10 Uhr noch in dem Auto und meine Mutter hat mich gesucht, bis sie mich gefunden hat. Ne? So, und dann gab es mal was um die Ohren und dann war das Leben auch wieder im normalen Gang. Ne? Aber wir haben Karneval mitgefeiert, so wie wir das Leben heute sehen. Und so bin ich dann als Karnevalist in Vondern groß geworden, habe hier Präsident gemacht, Vorsitzender gemacht und dies, Wagenbauer, alle diese Dinge durchlaufen. Ja, und dann kam irgendwann die Idee, jetzt zeichnen wir den Passgang mit dem Eulenorn aus. Ne? Und dann bin ich gleichzeitig mit Friedhelm Pfannenmond, glaube 92, mit dem Eulenorn ausgezeichnet worden. Ja, und dann kam das große Leid, dass Karl-Heinz Wolf, mein Vorgänger im Präsidentenamt des Eulenordens, plötzlich verstarb, ein Jahr später, nachdem ich diesen Eulenorn bekam. Und dann kam diese ganze Bagage, hochkarätige Leute, Professor Wild von EKO, die Juristen, die da drin waren und alles. Es war ja eine Stadtgesellschaft, ne? Oder der Eulenorn bildet die Stadtgesellschaft ja auch teilweise ab, weil immer nur 2 ausgezeichnet werden im Jahr, die sich in besonderer Weise wirtschaftlich, gesellschaftlich, sportlich hervorgetan haben. Ja, dann kam die Frage, Passgang, machst du das? Und dann bin ich 93 Präsident des Eulenordens, Präsident der Ritter des Eulenordens, närrische Weisheit geworden, musste mich arg sputen. Ja, und das bin ich heute noch. Mhm. Das ist eine lange Zeit. In der Zwischenzeit war ich auch 30 Jahre Vorsitzender des Ursuler Bürgerrings. Das war so ein bisschen mit der politischen Arbeit vereinbar. Ja, und so habe ich alle Felder, die man hatte, durchgemacht. Nur den Humor, Wenn jetzt der 11.11. kommt, in meinem Körper geht irgendetwas vor. Ich weiß, jetzt beginnt die fünfte Jahreszeit. Mhm. Und der Humor, dass viele sagen, Friedhelm Pfannenmund war einer meiner Urväter. Ich war ja auch Parteivorsitzender 10 Jahre, beziehungsweise 8 Jahre Parteivorsitzender in Oberhausen und 2 Jahre stellvertretender Parteivorsitzender. Und wir hatten 50-jähriges Parteijubiläum. Und dann habe ich auch den Humor, den ich in meinem Körper hatte, versucht, in die Partei reinzutragen. Und dann kam der väterliche Freund Friedhelm Pfannenmund, legte die Hand auf meine Schulter und sagte, hör mal, du musst nicht aus jeder Sitzung eine Karnevalsveranstaltung machen.
Auch manchmal wäre es ganz schön, wenn du politische Veranstaltungen mehr Richtung Karnevalssitzung gingen. Also, wenn ich das jetzt so mal resümiere, was du mir jetzt so alles erzählst, dann habe ich das Gefühl, du bist auch so ein Typ, der nicht so einfach Nein sagt, wenn jemand kommt und sagt, hier, so, Passgang, mach du das mal.
Ja, das stimmt. Also da muss ich, wenn ich rückblickend diese Dinge betrachte, wenn ich hier den Spiegel sehe und rückblickend in den Spiegel schaue, dann sage ich, man hätte ab und zu auch mal Nein sagen sollen. Denn ich glaube, dass ich nicht der gute Parteivorsitzende war über 8 Jahre. Aber ich bin in diese Aufgabe gedrängt worden, weil man andere verhindern wollte, die möglicherweise mehr Unheil über die Partei gebracht hätte als ich. Jedenfalls habe ich die 8 Jahre gut überstanden, bin immer wieder gewählt worden. Aber ich merkte doch, man muss da noch mehr Zeit investieren und muss viel mehr auf links, rechts und geradeaus achten. Das heißt, du kannst nicht die Partei so einfach führen. Was mein Ziel eigentlich war, viele Leute mitzunehmen. Viele Leute, die mich unterstützen in meinen Ideen und die dann auch sagen, politisch ist die Richtung, in die wir jetzt marschieren und nicht abdriften oder wie auch immer. Das gilt auch für Mehrheitsbildung. Ne? Ich war immer einer, der im Rathaus gesagt hat, lass uns mit den Kollegen nochmal sprechen. Und wir haben untereinander unter den Geschäftsführern immer einen guten Austausch gehabt mit Balthaus und wie alle die hießen. Bis dann so der Bruch kam, was ich so jetzt erlebe. Ne? Die Sprachlosigkeit ist das Schlimmste, was in der Politik sein kann.
Mhm. Ja, das ist, also es klingt natürlich, ich würde jetzt natürlich erstmal sagen, auf kommunaler Ebene ist das alles immer einfacher, weil die Wege kürzer sind miteinander und man und die Außenwirkung nicht so extrem ist. Und es muss halt einfach funktionieren. Fertig. Nützt ja nichts, wenn alle immer nur Nein sagen.
Ich bin auch nur Kommunalpolitiker, sage ich mal, in Anführungszeichen gewesen und geblieben. Ich wollte nie ein Landtagsmandat oder ein Bundestagsmandat, hätte man sich aufstellen lassen können. Ob man gewählt worden wäre, ist eine andere Geschichte. Aber das war nicht mein Ziel. Ich wollte Gemeindearbeit machen. Ich wollte etwas für die Bürgerschaft tun. Und mich ärgert das auch, ne, dass viele Dinge nicht im Einklang laufen. Weil nachdem wir diese frei gewählten Oberbürgermeister haben, müssen die ja die Verwaltung wie ein Unternehmen managen. Aber die Parteien, die Fraktionen müssen ihm zuarbeiten. Die können nicht immer draufhauen, sondern bis besser wäre, man würde gemeinsam die Dinge erarbeiten und mal links und rechts und grün und rot weglassen.
Mhm. Bei all den Namen, die du jetzt genannt hast, bei all den vielen, vielen Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, wem würdest du denn heute, wenn du das könntest, ein Denkmal setzen?
Oh, das ist natürlich schwierig, ne? Aber einer meiner guten Ziehväter aus der anderen Fakultät ist natürlich Friedhelm Pfannenmund. Der hat ein Denkmal verdient. Aber die Verstorbenen, Hans Wagner, Heinz Schleusser, meine Mutter war mit Mutter Schleusser immer karitativ unterwegs. Ne? Die haben in den großen Ferien und zwischendurch Kinderbetreuung gemacht auf der Schelling. Da hatten wir ein Freizeithaus. Ich bin ja karitativ auch noch unterwegs gewesen. Bin jetzt aus dem Caritasrat ausgeschieden. Ne? Hab die goldene Caritasnadel bekommen, den Eulenohren. Ich kann das gar nicht alle tragen am Revers. Aber es ist eine Auszeichnung, die muss man einfach nehmen, wenn sie dann kommt. Jedenfalls über meine Mutter bin ich karitativ, also auch vorgebildet worden oder gebrandmarkt und habe das auch nie verlassen. Und die Beziehungen, die meine Mutter mit Mutter Schleusser hatte, haben sich auch ausgewirkt auf unser Marienhospital hier in Osterfeld. Denn Mutter Schleusser hat immer gesagt, Heinz, achte auf unser Krankenhaus in Osterfeld. Ich muss da auch mal rein. Und Heinz Schleusser hat für die ersten OP-Räume vor langer Zeit, als Laumann zum ersten Mal Gesundheitsminister war, gesorgt. Heute alles platt gemacht. Und das beschäftigt mich. Deshalb würde ich aus dem Bereich schon keinen mehr als Galionsfigur irgendwo rausstellen. Da fehlen die Leute. Mhm. Man kann so eine Krankenhauslandschaft nicht in Konkurs gehen lassen. Das muss man vorher merken. Oder muss die Strukturen ändern. Da müssen alle kämpfen, dass wir sagen, der Kanal ist die Grenze. Die eine Abteilung geht nach Oberhausen, EKO und Josefshospital und Elisabeth-Krankenhaus und die andere ist Marienhospital und Clemens-Hospital. Alles in Ofen, alles in Schutt und Asche, nichts mehr da. Und Amäus? Ich möchte mich da nicht zu äußern.
Dann äußere dich da nicht zu. Deine Mutter, was hat deine Mutter dir beigebracht, was du niemals vergessen hast?
Also ich glaube, die Nächstenliebe stand bei uns immer im Vordergrund. Mhm. Ich bin hier schon ich war Kommunionkind hier mit meiner Mutter in dieses Haus gegangen. Hier waren die Flüchtlinge untergebracht in den 50er Jahren, 60er Jahren. Da haben wir die Care-Pakete hier hingebracht, das verteilt. Und wir haben Flüchtlingselend ja schon früh erlebt. Und ich glaube, diese Dinge haben mich geprägt, sozialpolitisch oder wie auch immer. Und ich bin dann auch immer im sozialen Bereich aktiv gewesen und habe versucht, auch da meinen Part zu erfüllen. Und diese Geschichten haben sich, wie gesagt, nicht nur über Burgfondern, sondern auch mit unserer Partnerstadt Freital ergeben. Als das Hochwasser in Dresden-Freital war, sind wir von hier aus, hier war große Sammellager für Lüfter, für Matratzen, für Kinderspielzeug. Wir haben die ganze Burg über 4 Wochen blockiert und haben mit Frau Dr. Bürgermann, die ja Leiterin unserer Städtepartnerschaft Freital war, hier alles gesammelt von der Bevölkerung und dann nach Freital gefahren mit den Unternehmen. Und dann habe ich da den Hochwasserorden des Landes Sachsen bekommen.
Schon wieder ein Orden.
Ja, ich lebe. Das wird einem immer bewusst, wenn man die Schatulle losmacht, ne? Mhm. Und jetzt den Caritas-Orden dazugelegt hat, ne? Und sagt, guck mal, der Ehrenring der Stadt Oberhausen war meine höchste Auszeichnung. Und der Eulenorden im karnevalistischen Bereich, die höchste Auszeichnung dieser Stadt hier, des Eulenordens. Aber darum geht es mir nicht. Es geht tatsächlich darum, die Nächstenliebe, das Mitnehmen der Menschen und die Freundschaft zu halten. Und ich bin ja aus der Verantwortung des Bürgerrings nicht ausgeschieden, weil ich hier Verantwortung hatte. Ich bin ja seit 2016 nach dem Ausscheiden von Willi Schmitz auch in die erste Position gegangen. Habe gesagt, ich mache den Vorsitzenden dann hier, als man mich angesprochen hat, und führe jetzt den Verein erfolgreich mit den Menschen, die neuen, die wir hier im Vorstand haben. Wir sind vielfach gut aufgestellt. Das einzige Problem ist der Denkmalschutz und der Naturschutz, der uns hier so ein bisschen blockiert in der Geschichte. Denn wir sind alle Naturliebhaber, wir machen nichts falsch, wir machen die Dings. Aber die Verwaltung ist manchmal so aufgestellt, dass man sagen kann, hier machen die Verwaltungsbereiche einen Betriebsausflug, um ein Holzplättchen vom Farbton abzugleichen mit den Türen, die wir hier haben. Mhm. Aber ich bin auch Beamter, ich komme jetzt nochmal zurück und ich habe ja auch die Entwicklung gelernt. Ne? Wenn wir Bebauungspläne aufgestellt haben, das waren früher 10 Seiten, das sind heute 110 Seiten. Mhm. Und daran erkennt man, ne? da setzen sich einfach Leute hin und die lässt man auch arbeiten. Die schreiben da ein Blödsinn rein, den man nachher nicht mehr gebrauchen kann. Und dann die gesamte Welt, nicht nur in Osterfeld, sondern die gesamte Welt sagt, die Bürokratie erschlägt uns tot. Da ist kein Arbeiten in den Unternehmen mehr möglich.
Übertrag das mal eben aufs Große.
Ja.
Wir reden jetzt von der Schindel und der falschen Farbe. Übertrag das aufs Große, dann kriegst du ein Problem. Wenn jetzt irgendwann mal hier der Turm der Burg, wenn der so eine große goldene Plakette steht, auf dem steht Walter Passgang und dann steht drunter ein Sinnspruch. Was wird denn da stehen?
Am schönsten auf der Welt ist in Osterfeld.
Das ist ein perfektes Schlusswort.
Ja, ich komme da drauf, weil ich diese CD ja mit rausgebracht habe. Ne?
Ja, stimmt, richtig, genau.
Genau, hast du erzählt, mit Bele. Ja. Und wir hatten immer gute Kontakte und er hatte die Texte und die Melodie und dann, das war ein weiteres
Ich war Abend. Gestern noch bei Manny Koppers.
Ja?
Ja. Gerade erfahre ich sehr viel Geschichte von Oberhausen. Das ist sehr schön. Dann weisen wir noch auf einen Termin hin.
Ja.
Komm, da weisen wir noch drauf hin.
Also,
es wird wahrscheinlich der 27.04.
Ich habe mich riesig gefreut. Wir müssen uns jetzt noch unterhalten, wie das neben unseren Sonntagsmatineen, unseren 6 Konzerten, die wir haben, oder die Trauung, die 6, die das Standesamt hier durchführt, etwas anderes hinbekommen hier. Und jetzt kam das Ansehen und die Ansprache an Nito Torres und Kai Magnus Ding, könntet ihr nicht mal auf Burgfondern gastieren? Und als jetzt die Rückmeldung kam, war ich riesig begeistert und erfreut. Und wir haben den 27.04. ausgeguckt, wie du gesagt hast. Und ich hoffe, dass wir uns handelseinig werden, dass wir viele Leute, ja. Ich habe das gestern Abend in einer vertrauten Runde schon erzählt, wir kommen, wir wollen Karten. Ja, ich muss erst mal den Preis aushandeln. Ne?
Ja. Ja, ich habe mit Kai, wir haben ja schon abends mal zusammen gemacht. Aber da freue ich mich sehr drüber. Und sehr, das machen wir auf jeden Fall. Okay, Walter, tausend Dank für deine Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, hör mal, bleib wie du bist.
Ja, gerne. Ne? Ich hoffe, der liebe Gott spielt noch ein bisschen mit. Ah. Gottvertrauen habe ich immer gehabt. Ne? Und gute Ärzte haben wir in Ussel auch noch.
Super. Alles klar, danke dir.
Gerne.
So, ich hab schon wieder Schokolade gegessen. Mir ist gleich schlecht, ich kann nicht mehr. Aber ein Wernli habe ich gernli. Kommt auf jeden Fall noch rein. Wenn euch gefällt, was wir hier tun. Bitte, bitte, empfehlt uns weiter. Schenkt uns Schokolade. Weil dann ist die Welt auch für uns schöner. Dann können wir schöne Dinge tun, damit ihr draußen das hören könnt, was wir machen. Und dann wird die Welt draußen schöner. Empfehlt es weiter, sagt es irgendjemandem. Und dieser Mensch wird es wieder weiter sagen. Und irgendwann hören alle diesen wunderbaren Podcast. Und wir können ganz, ganz viel Schokolade essen. Das Wetter ist nass. Ich muss da gleich wieder raus.
Und wählen gehen, nicht vergessen. Nein. Und wenn man Briefunterlagen beantragen muss, macht's jetzt, weil es ist, glaube ich, selten so wichtig gewesen.
Ich habe jetzt wirklich überlegt, die Briefwahl zu machen. Ich habe das ausgefüllt, aber ich bin bis jetzt noch zu döselig gewesen, es einzuwerfen. Wahrscheinlich werde ich mit dem ausgefüllten Zettel zum Wahllokal gehen am 23. Februar.
Und sagen, bitte.
Bitte. Wie ich mich kenne. Ah nein, ich mache das. Ich mach dieses Mal Briefwahl. Ich muss es mal gemacht haben.
Absolut, überall dabei sein. Genau.
Also, bleibt gute Menschen, kommt ins Ebertbad, wir sehen uns hier und behaltet ein Lächeln auf euren Lippen, egal wie das Wetter draußen ist.
Ja, und jetzt, was für Instagram-Videos euch vorgeschlagen werden.
Genau.
Oh mein Gott. Ich gehe heute Abend in die Sauna. Naja, so, tschüss. Ich möchte gehen.
Du kennst den alten Witz mit dem Elefanten, ne? Der in die Sauna kommt?
Nein.
Der Elefant kommt in die Sauna, guckt sich um und sagt, und damit könnt ihr essen?
In diesem Sinne.
Wir sehen uns im Ebertbad. Oh, und Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Ja, Polizei.